Das meine ich auch, wenn ich sage, es herrscht eine absolute Doppelmoral bei uns, weil einerseits wird der Alkohol verherrlicht und hochgejubelt, ja, und auf der anderen Seite wird jemand, der ein Alkoholproblem hat, verachtet, ja.
Obamacare. Der etwas andere Gesundheitstalk der Barmer. Mit Liberta. Obamacare. Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Obamacare, den etwas anderen Gesundheitstalk der Barmer. Natürlich mal wieder mit mir, Liberta. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast da. Und zwar ist das Andrea Noack, eine Autorin und mittlerweile trockene Alkoholikerin aus Hamburg. Hallo, Andrea.
Hallo, Liberta.
Wie geht es dir?
Mir geht's gut. Und erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Und ich freue mich auf unser Gespräch.
Ich freue mich sehr, dass du heute Zeit gefunden hast. Und natürlich sind wir hier unter allen Corona-Hygienebedingungen aktiv. Also du sitzt gerade in Hamburg
ja.
Und ich sitze in Berlin und wir callen uns hier via Zoom.
Ja, es klappt doch super.
Sag mal, du hast uns heute auch ein ganz besonderes Thema mitgebracht und ich stelle natürlich immer zu Beginn der Folge eine These auf und zwar ist die heutige These, nüchtern ist das neue cool. Das ist natürlich ein Statement, was jeder unterschreiben kann, allerdings macht das Ganze natürlich auch neugierig und du hast dazu ein ganzes Buch geschrieben?
Ja, habe ich, aber ich muss dazu sagen, dass ich... das noch gar nicht so lange sagen würde, nüchtern ist das neue cool.
Ja.
Am Anfang, als ich gemerkt habe, dass ich ein Alkoholproblem habe, fand ich das nämlich gar nicht cool, auf Alkohol zu verzichten. Das ist mir wahnsinnig schwer gefallen.
Mhm.
Und das hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis ich wirklich gemerkt habe, hey, es ist mein Leben ist viel besser ohne Alkohol. Es ist wirklich viel cooler und viel angenehmer und vor allen Dingen viel gesünder.
Also nur nochmal alle Zuhörer, um alle Zuhörer einmal kurz abzufangen. Unser heutiges Thema dreht sich um Suchterkrankungen und wie man unbemerkt langsam hineinrutscht und wann man merkt, dass man es wieder herausgeschafft hat. Und Andrea, du hast, wie gesagt, ein Buch dazu geschrieben und hast alles einfach mal, ja, deine bewegende Geschichte heruntergeschrieben. Und ich freue mich einfach mal ein bisschen reinzuhören, wie es dir damit ergangen ist und wie du es geschafft hast, komplett auf Alkohol zu verzichten. Erzähl doch einfach mal.
Ja, also ich habe es vor allen Dingen nicht ohne Hilfe geschafft.
Mhm.
Das hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis ich das eingesehen habe. Ich habe gemerkt, dass ich einfach immer mehr trinke und auch immer dann trinke, wenn ich es gar nicht will. Und das wurde so viel und so unangenehm für mich, dass ich gemerkt habe, oh, ich komme damit überhaupt gar nicht mehr klar.
Mhm.
Und es war tatsächlich so, dass ich irgendwann gemerkt habe, wenn ich aufhören will zu trinken, dann muss ich mir Unterstützung suchen.
Mhm.
Bei einer Suchtberatung und dann auch in einer klassischen Entzugsbehandlung. Und ja, so kam das. Und mit der Zeit, das war alles ein sehr langer Prozess gewesen. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Also erstmal hat es wahnsinnig lange gedauert, bis ich überhaupt eingesehen habe, dass ich ein Problem habe.
Mhm.
Dann hat es lange gedauert, bis ich eingesehen habe, dass ich das Problem nicht alleine lösen kann. Und dann hat es nochmal sehr lange gedauert, bis ich es wirklich cool fand, nichts zu trinken. Am Anfang habe ich das als großen Verlust empfunden.
Wahnsinn. Und wie du hast natürlich jetzt auch schon viel gemacht und du warst natürlich auch vor allem ja auch in der Marketing-Szene, habe ich herauslesen können. Du warst dann ja auch Junior-Texterin und das ist ja auch eigentlich gang und gäbe, dass man am Abend dann ja auch immer mal nochmal einen trinkt und so. Also wie hat sich das alles so entwickelt?
In meinem Leben hieß es also jahrelang hoch die Tassen. Ja, das war ganz normal.
Mm.
Das fing schon im Studium an, dass man eigentlich gefeiert hat mit Alkohol. Dann habe ich nach dem Studium auch veranlasst durch Examensfeier eine richtige Trinkphase gehabt, wobei sich bei mir hinterher herausgestellt hat, dass das eigentlich eine Depression war, die ich mit Alkohol überdecken wollte.
Okay.
Und das ist einem vor allen Dingen in dem Moment in der Regel gar nicht bewusst, ja, weil dadurch, dass Alkohol einfach dazugehört zu der Feierei, findet man das normal? Also ich fand es jedenfalls normal. Ich
Absolut.
Glaube, dass heute ein bisschen mehr Bewusstsein entstanden ist als zu der Zeit, als ich jung war. Aber es ist immer noch normal, mit Alkohol zu feiern. Ne?
Absolut. Also wie gesagt, auch jetzt gerade zu Corona-Zeiten merke ich das ja auch an mir selbst. Vor allem beim ersten Lockdown. Wir sind mittlerweile ja im zweiten Lockdown. War es natürlich so, dass man halt abends dann mal schon irgendwie zur Flasche Wein gegriffen hat. Ne? Und das vor allem für jemanden, wie ich es bin, ich trinke selten bis gar kein Alkohol, war das auch erstmal sehr erschreckend. Aber wie du auch schon sagst, irgendwie wurde es dann auch normal und irgendwie hat man sich dann auch mal 2-3 Gläser gegönnt am Abend und dann rutscht man da so einfach ja ab, ne?
Ja, der Gewöhnungseffekt ist ganz extrem bei Alkohol. Das geht wahnsinnig schnell.
Und was mich jetzt interessieren würde, so wann gesteht man sich denn selbst, dass man ein echtes Alkoholproblem hat? Also wie ist das gekommen, dass du gesagt hast, sag mal, irgendwie habe ich ein Problem und irgendwie wird das nicht besser? Also wann gesteht man sich das selbst ein?
Also eigentlich, wenn es nicht mehr anders geht. Bei mir war es so, ich hatte dann auch später war ich, also ich komme nochmal kurz zurück auf die Marketingzeit oder Zeit in der Werbung. Das war natürlich ein sehr stressreicher Beruf. Wir hatten immer enge Termine, viele Präsentationen, viele Deadlines. Das musste gehalten werden, da musste geliefert werden. Und das war eine Phase großer Anspannung. Und wenn man dann geliefert hatte, dann gab es natürlich auch den Moment, wo man gesagt hat, jetzt will ich aber mal hier richtig entspannen. Ne? Und dann ist man meistens noch zusammen mit den Kollegen abends weggegangen.
Ja, schön
oder auch
gesellig.
In der Agentur. Ne? In der Agentur gab es ja eine Küche, da waren die Kühlschränke waren voll mit Bier und Wein. Das war da ganz normal. Und dann haben wir da abends gesessen und gefeiert. Und wir fanden das auch schon fast normal, am nächsten Tag mit einem Kater ins Büro zu kommen. Also alle hatten dann einen Kater, das fiel überhaupt nicht auf. Und dann ging das wieder weiter mit dem Arbeiten. Dann kam die nächste Deadline. Ne? Und so entsteht da einfach ein Gewöhnungseffekt. Und bei mir und auch meinen Kollegen, vielen Kollegen, war es so, dass wir das nicht ungewöhnlich fanden. Das gehörte einfach zu dem Lifestyle auch dazu. Ja, und gemerkt habe ich, dass ich wirklich ein Problem habe, als ich mal aufhören wollte zu trinken. Habe ich gesagt, so, ich mache jetzt mal eine Woche Pause, Trinkpause. Und dann habe ich gemerkt, ich kann das gar nicht. Dann bin ich abends nochmal zum Supermarkt gerannt und habe mir noch schnell 2 Flaschen Rotwein geholt, weil ich den Gedanken, dass ich abends ohne Rotwein zu Hause sitze, gar nicht ertragen konnte.
Okay.
Da habe ich schon gedacht, das ist jetzt aber, das so wollte ich das eigentlich nicht haben. Aber selbst von dem Moment an hat es noch eine ganze Weile gedauert, bis ich mir wirklich eingestanden habe, dass ich es nicht alleine schaffe. Ja.
Wahnsinn. Ja, ich meine, man kennt das ja auch, wahrscheinlich kennen das auch viele Zuhörer da draußen, dass man ja auch gerne immer zum Feierabendbierchen greift, ne? Oder dann halt irgendwie After Work gibt es ja auch dann jeden Donnerstag und so weiter. Momentan ist es eher schwierig, aber vor der Corona-Zeit war es natürlich gang und gäbe, dann halt einfach, wie du auch schon sagst, am Küchentisch irgendwie in der Agentur dann nochmal einen zu trinken und das ist normal und dann geht das halt über auf nach Hause und dann auch nochmal einen trinken. Woran merkt man, dass man das nicht alleine schafft, mit dem Trinken aufzuhören? Also wann hast du gemerkt, ich brauche definitiv professionelle Hilfe, weil irgendwie schaffe ich es nicht, mich irgendwie vom Glas fernzuhalten?
Ja, das war so ein Punkt, da haben sich auch die Mengen bei mir wahnsinnig gesteigert. Also da habe ich dann nicht mehr mit einer Flasche Rotwein am Abend, bin ich dann nicht mehr ausgekommen, sondern ich habe dann noch die zweite aufgemacht. Und das hat natürlich auch bei mir irgendwann Verhaltensänderungen ausgelöst. Also man kann sich ja denken, wenn jemand betrunken ist, dann reagiert er einfach nicht mehr so wie sonst.
Ja, ja, klar.
Und wenn dann die Familie ankommt und sagt, sag mal, was geht denn hier? Was ist denn mit dir los? Kannst du jetzt mal aufhören zu trinken? Dann wird man womöglich auch noch patzig. Ne?
Ja.
Und so war es bei mir auch. Und irgendwann ist mein Mann eingeschritten und hat gesagt, du hör zu, so geht es nicht mehr weiter. Wir müssen was machen. Ja.
Okay.
Der große Einschnitt war dann, als meine Tochter das auch nochmal mitgekriegt hat. Die war da zu der Zeit 12 Jahre alt oder knapp 13. Und die hat dann auch irgendwann mal mitgekriegt, dass ich was getrunken hatte abends. Und das war mir so unendlich peinlich. Das wollte ich einfach nicht. Dann habe ich eingesehen, okay, ich lasse mich jetzt mal beraten und vielleicht muss ich tatsächlich mal ins Krankenhaus. Ja.
Wie lange warst du jetzt insgesamt abhängig in der Zeit?
Also ich sag mal, Zu viel getrunken habe ich sehr lange, bestimmt über 20 Jahre. Mhm. Aber da würde ich noch nicht so von einer richtigen Abhängigkeit im Sinne von einem Kontrollverlust sprechen. Da war es durchaus auch so, dass ich mal eine Weile nichts getrunken habe oder vor allen Dingen auch nicht so große Mengen getrunken habe. Also da waren dann nach 3 Gläsern auch Schluss. Na? Aber so die Abhängigkeitszeit, wo ich dann wirklich nicht nur 3 Gläser, sondern auch 4, 5, 6 getrunken habe, da würde ich so von einem Zeitraum von 2, 3, vielleicht 4 Jahren sprechen.
Okay, und letztendlich war es dann doch die eigene Familie und der Ehemann und die Tochter, die einen darauf hingewiesen haben, dass es so nicht mehr weitergeht.
Ja, es sind meistens die anderen. Also wenn man keine Familie hat, sind es oft mal Freunde oder die Eltern. Oder man wird irgendwann darauf hingewiesen, sag mal, willst du nicht mal eine Trinkpause machen? Oder meinst du nicht, du trinkst ein bisschen viel? Mhm. Und die normale Reaktion darauf ist Aggression. Also es ist auch ein ganz typisches Merkmal einer Sucht, dass man die Sucht verleugnet. Das ist schon fast ein Krankheitssymptom.
Also hast du auch tagsüber dann getrunken? Das ist dann, oder war es immer nur am Abend?
Nee, das war ja der Punkt. Ich habe immer nur am Abend getrunken. Demzufolge habe ich gedacht, das ist normal. Was wollen die eigentlich?
Ja, klar.
Also es gibt so diese klassischen Vorurteile, die man hat. Ein Alkoholiker ist jemand oder eine Alkoholikerin, die fangen schon morgens an zu trinken. Ja. Oder die trinken nur harten Alkohol. Ja, es stimmt auch nicht. Das habe ich auch nicht gemacht. Oder die zittern, wenn sie nicht trinken.
Hatte ich nie
körperliche Entzugssymptome. Ich hatte einen Kater, ja. Aber sowas wie körperliche Entzugssymptome hatte ich nie. Und deshalb konnte ich mir lange wirklich nicht vorstellen, dass ausgerechnet ich Alkoholikerin sein soll.
Ja, da weiß man, also da, das ist unglaublich, weil das praktisch auch, also Alkoholiker sind halt auch Menschen wie du und ich dann, ne? Also
absolut, absolut.
Ja, und vor allem auch das, was ich auch immer wieder so erschreckend finde, ist, dass halt Alkohol einfach auch schon in kleinsten Mengen so schädlich sein kann, ne? Und dein Gehirn einfach ja komplett beeinflussen kann. Ja, wie therapeutisch war das jetzt für dich, das Ganze nochmal irgendwie schriftlich festzuhalten und dabei das Ganze nochmal zu rekapitulieren? Also du hast ein Buch geschrieben. Wie hat dir das geholfen und wie bist du dazu gekommen? Also erklär nochmal oder erzähl nochmal.
Also ich habe das Buch eigentlich ursprünglich nicht aus therapeutischen Gründen geschrieben. Mhm. Ich war ja früher Texterin und hatte dann nach meiner Alkoholbehandlung erstmal keinen Job mehr. Ich war selbstständig und habe dann eben die Entzugsbehandlung gemacht. Dann habe ich eine Rehabilitationsbehandlung gemacht und habe dann auch noch Nachsorgetherapie und Psychotherapie gemacht und saß dann mehr oder weniger zu Hause und hatte nichts zu tun. Und war auch in einem bestimmten Alter schon, nämlich knapp über 50, wo du auch nicht einfach hergehst und sagst, so, jetzt suche ich mir mal einen neuen Job in der Werbung. Ne? Da warten die auf dich gerade, ne? Mit 50 Jahren.
Und ja.
Und dann habe ich mir halt die ganze Zeit überlegt, ja, was soll ich denn jetzt machen? Dann habe ich hier geguckt und da recherchiert, habe mich auch beworben, hat natürlich nichts geklappt. Dann habe ich gedacht, ja, sag mal, eigentlich das Einzige, was ich kann, ist schreiben. Ich werde jetzt Schriftstellerin. So habe ich mir das wirklich überlegt.
Wahnsinn, okay.
Und habe dann auch recherchiert und nach Kursen und Weiterbildung gesucht. Und das gibt es auch tatsächlich.
Ah.
Und da wusste ich am Anfang erst gar nicht, dass es meine Geschichte wird. Ich wollte eigentlich erst einen Roman schreiben.
Ah.
Und dann kam das, ist es aber eine Hauptfigur geworden, die hat in der Werbung gearbeitet, die hatte ein Alkoholproblem. Und so ging das immer weiter. Und irgendwann hat mir einer gesagt, sag mal, du, das ist doch deine eigene Geschichte. Warum schreibst du nicht deine eigene Geschichte?
Herrlich. Also das ist dir bis dato dann noch gar nicht irgendwie so richtig aufgefallen. Ja. Du hast einfach angefangen zu schreiben, weil es eigentlich ein Roman werden sollte. Und dann nahm die Figur immer mehr Züge von dir an.
Genau. Und irgendwann habe ich gemerkt, das könnte eigentlich auch eine ganz gute Geschichte werden.
Mhm.
Und als das Manuskript dann fertig war, wollte ich eigentlich immer noch, dass es ein Roman ist. Und dann hat aber der Verlag gesagt, also Frau Noack, wenn Sie da Ihren eigenen Namen draufschreiben, ist die Geschichte viel stärker. Und so kam das.
Ah.
Aber geschrieben ist es deshalb eigentlich eher wie eine Geschichte. Also es ist jetzt nicht so ein Sachbuch wie ein Schulaufsatz. Erst ging es mir gut, dann ging es mir schlecht, dann ging es mir wieder gut und so und dann und dann und dann. Sondern ich habe versucht, es emotional zu schreiben, dass man da auch reintauchen kann und dass es literarisch ist. Also nicht, dass das eine Geschichte von so einer Texterin aus Hamburg ist, die hat es jetzt halt geschafft, sondern dass man sich da auch wiederfindet und vielleicht allgemeingültige Erkenntnisse daraus ziehen kann.
Ja, und dass es vor allem auch die Leute anregt, auch irgendwie sich selbst darüber Gedanken zu machen, wie deren eigener Konsum ist wahrscheinlich, oder? Also deren eigene, also.
Ja, auch ein bisschen. Das war jetzt noch nicht mal so sehr das Ziel, aber es wäre natürlich schön, wenn es dazu führen würde, wenn man so einfach ganz neutral auf jemand anderes guckt und merkt, oh, das ist ja bei mir eigentlich ganz ähnlich.
Ne? Genau, also wenn man so, genau, richtig. Na,
also was ich halt gar nicht wollte, ist da irgendwie mit einem erhobenen Zeigefinger oder so zu stehen, ihr müsst jetzt aber mal aufpassen, dass ihr nicht so viel trinkt und so, ne? Sondern einfach, ja, einfach erzählen, wie es war.
Aber das machen wir heute, ihr Lieben. Also schließlich ist Alkohol, eine Alkoholabhängigkeit wirklich keine Lappalie und auch keine Charaktersache. Und dementsprechend kann natürlich Alkoholabhängigkeit auch eine, ja, ist einfach eine tödliche Erkrankung, die man nicht mal eben so heilen kann, sondern wirklich stoppen kann, muss. Und deshalb klären wir heute auf. Aber wir kommen zur ersten Kategorie, Andrea, und zwar ist das kein Erbarmen. Und da werde ich dir jetzt mal ein paar Fragen stellen und bin mal gespannt auf deine Antworten. Meine erste Frage an dich. Was war die krasseste Geschichte, die du nach einem Filmriss von anderen über dich erfahren musstest? Also hattest du überhaupt schon dann auch Filmriss? Wahrscheinlich. Also ich glaube, es gibt keinen Menschen, der noch nie einen Filmriss hatte, oder? Nach einer durchzechten Nacht.
Also ganz wenige hatte ich eigentlich nicht, weil... Ich glaube, Filmrisse kommen immer sehr gerne vor, wenn man harten Alkohol trinkt. Mhm. Und das habe ich ja selten gemacht. Aber eine krasse Geschichte war, da war ich in einem Club. Mhm. Und man hat mir hinterher erzählt, woran ich mich überhaupt nicht mehr erinnern konnte, dass ich auf der Tanzfläche gestürzt bin.
Oh Gott.
Und das konnte ich nur daran erkennen, dass meine Strümpfe, weil ich hatte da einen Rock an und schwarze Strümpfe,
alles.
Wahrscheinlich bin ich deshalb auch gestürzt wegen der Schuhe. Natürlich nicht wegen des Alkohols,
nein,
ist klar. Ne?
Natürlich wegen die High Heels. Klassiker.
Ja, und hatte dann eben hinterher Löcher in den Strümpfen und Laufmaschen. Und das war mir doch dann auch ziemlich peinlich, muss ich sagen.
Oh Gott, okay. Also wenn es nur das gewesen ist, dann war das ja gar nicht so schlimm.
Und, ja, mehr hat man mir nicht erzählt.
Und was war der verrückteste Ort, an dem du nach einer alkoholischen Nacht aufgewacht bist? Also gab es irgendwie so Nächte, wo du nicht mal mehr wusstest, so, wie bin ich denn hier hingekommen?
Nee, das gab es komischerweise.
Glücklicherweise
doch einmal.
Nicht.
Ich habe das schon wieder verdrängt, ja. Ich glaube, ich habe das sogar in meinem Buch geschrieben, deshalb fiel es mir jetzt wieder ein. Da waren wir auch mal feiern. Und in Berlin war das und sind da von Bar zu Bar und von Club zu Club gezogen. Und ich bin da eines Morgens aufgewacht in einem Hotelzimmer, das ich nicht kannte.
Mm.
Also Spoiler, es ist nichts Schlimmes passiert. Ich lag da ganz brav und angezogen auf dem Sofa.
Gott sei Dank. Ja,
ja, oh, das war die Rettung, weil das sowas ist dann wäre dann auch ja ganz, ganz peinlich gewesen.
Absolut.
Und es hat sich aber hinterher herausgestellt, dass ganz brav mich ein Kollege mitgenommen hatte, weil er wohl gemerkt hat, so alleine sollte man die nicht mehr nach Hause laufen lassen.
Auch sehr fürsorglich.
Ja, Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Ja, sowas kann natürlich auch immer noch mal drastischer enden. Wie viele betrunkene Unfälle, das haben wir tatsächlich jetzt schon. Was haben wir noch? Ja, eine gute Frage tatsächlich jetzt noch. Was war deine Ausrede bei Partys, kein Alkohol mehr zu trinken, bevor du dich als Alkoholikerin geoutet hast?
Also am Anfang habe ich ganz oft gesagt, oh sorry, ich kann nicht trinken im Moment, ich mache Diät. Also.
Okay, gut.
Und oder ich bin auf Detox. Ich sonst normalerweise wäre ich auch gar nicht gekommen, aber weil ich euch so nett finde, bin ich extra gekommen. Ich darf dann halt nicht trinken, ja.
Sehr gut, okay. Also eigentlich nur klassisch, ja, ich bin auf Diät oder Detox. Das verstehen die Leute schon auch dann, ne?
Ja, einfach mal verleugnen, dass man das macht, weil man es muss, ja.
Aber warum, also ich finde es einfach so erschreckend, dass man nicht einfach sagen kann, ich trinke keinen Alkohol, weil ich es einfach nicht will. Oder weil man einfach, also nicht, dass man es vielleicht gleich in dem Moment auch sagt, dass man vielleicht ein Alkoholproblem hat, aber dass man einfach sagt, ich möchte es einfach nicht. Es ist so unglaublich in der Gesellschaft, oder? Dass man da so eine Scheue vor hat, dass man da so eine Angst hat, vielleicht dann auch in dem Moment nicht akzeptiert zu werden oder irgendwie ausgelacht zu werden oder irgendwie, also verstehst du, was ich meine? Also
verstehe ich total. Und das meine ich auch, wenn ich sage, es herrscht eine absolute Doppelmoral bei uns. Mhm. Weil einerseits wird der Alkohol verherrlicht und hochgejubelt, ja, und auf der anderen Seite wird jemand, der ein Alkoholproblem hat, verachtet, ja. Mhm. Und das ist einfach in unserer Kultur so verankert, dieses Trinken. Wenn man allein ans Oktoberfest denkt, ne, das ist das größte kollektive Besäufnis der Welt, ja.
Oh Gott.
Und generell wird Alkohol halt immer dazu benutzt, sich locker zu machen. Und jemand, der dann das nicht macht, weil er vielleicht von sich aus Spaß hat, der wird dann aber generell mal als unlocker eingeschätzt.
Total. Ja, trink doch mal was. Und also man wird dann ja auch so ein bisschen gezwungen und so ein bisschen getriezt dann auch in der Runde. So, ja, jetzt trink doch mal was und jetzt sei kein Spielverderber.
Ja. Und es liegt aber auch einfach daran, dass viele Leute, kann man ihnen nicht mal zum Vorwurf machen, nicht wissen, wie gefährlich Alkohol ist und vor allen Dingen, wie Alkohol halt in den Gehirnstoffwechsel eingreift und ich sag immer im Oberstübchen wirklich mal alles durcheinander bringt, als hätte man da eine Bombe reingeschmissen. Ne? Das liegt am Dopaminstoffwechsel, weil durch Alkohol eben Dopamin ausgeschüttet wird. Dieser Stoffwechsel aber nicht mehr natürlich passiert, sondern viel zu stark angeregt wird und dann alles durcheinander kommt, ne? Und dadurch auch die Abhängigkeit auch verursacht.
Dann kommen wir auch schon zu unserer nächsten Kategorie, barmherzig, weil da brauche ich natürlich jetzt mal ein paar Tipps und Tricks für unsere Zuhörer da draußen, wie man da auf jeden Fall, ja, ich sag mal, das Ganze eindämmt und was man tun kann, um da im Balance zu bleiben und auch nicht rückfällig Rückfälligkeiten zu vermeiden. Hast du da so ein paar Tipps, was man machen kann, um ja die Alkoholsucht zu überwinden?
Ja, da gibt's eine ganze Menge Tipps und ich glaube, der wichtigste Tipp ist, dass man sich selber gut versorgt. Mhm. Also essen, trinken, schlafen, Ruhephasen, vielleicht irgendwas Schönes, ein Hobby oder Sport, Yoga. Alles, was dem Körper und der Seele gut tut, ist hilfreich, um nicht rückfällig zu werden. Was man auch vermeiden kann, ist vor allen Dingen Stress. Also merken, wann es zu viel wird mit der Arbeit und immer mal wieder eine Pause machen. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich.
Und was davon machst du? Was davon praktizierst du mittlerweile?
Also im Idealfall alles. Ja.
Sehr gut. Also auch Sport wahrscheinlich dann viel und auch gesunde Ernährung.
Ja, also Ernährung ist für mich ziemlich wichtig geworden inzwischen. Ich esse sogar keinen Zucker mehr, muss ich jetzt mal gestehen, weil ich gemerkt habe, dass ich zuckerabhängig geworden bin. Ich habe so viel Schokolade und Süßigkeiten
reingestuckt.
Ja, genau, du sagst es.
Oh nein. Okay, also das ist jetzt so ein bisschen dein Guilty Pleasure geworden, dann nach dem Aufhören, dass du da angefangen hast, mehr zu naschen. Okay.
Genau.
Und da hast du jetzt auch radikal mit Schluss gemacht.
Musste ich Schluss machen damit. Tut mir aber sehr gut, muss ich sagen. Mhm. Und ja, was ich habe einen Hund. Das führt dazu, dass ich dreimal am Tag raus muss und dadurch sehr viel frische Luft kriege und auch Licht und Sonne, wenn sie denn da ist. Und das macht wirklich sehr viel aus für die Gesundheit.
Also ihr Lieben da draußen, ne? Körperlich natürlich immer bewegen und seelisch fit zu halten, gute Ernährung, viel spazieren gehen und einen Hund zulegen. Hört sich auch nach einer schönen Idee an. Das mache ich vielleicht auch bald. Oh. Nee, aber und hast du noch mal ein paar Tipps, was man auf gar keinen Fall machen sollte? Also viele, ist ja wie mit dem Rauchen, hören dann einfach irgendwie von einem Tag auf dem anderen an. Das kannst du natürlich bei einer Alkoholsucht nicht machen. Hast du da noch mal Tipps, wie man aufhört oder wie man sozusagen, diesen kalten Entzug sozusagen durchsteht?
Ja, also wenn man wirklich alkoholabhängig geworden ist schon und letztendlich in der Tiefe seiner Seele weiß man es, ob man alkoholabhängig ist, auch wenn man es nach außen verleugnet. Ne? Mhm. Aber wenn man weiß, dass man eine Abhängigkeit hat, sollte man nicht auf eigene Faust einen Entzug machen. Es sei denn, man hat wirklich kein Problem, ab und zu wirklich mal für ein paar Wochen nichts zu trinken. Mhm. Solche Menschen gibt es ja. Die trinken mal eine Zeit lang relativ heftig und dann trinken sie mal ein paar Wochen nicht. Da geht es, ne? Aber jemand, der ständig trinkt, vor allen Dingen der sogenannte Spiegeltrinker, der immer so ein bisschen einen Pegel braucht, um zu funktionieren, der sollte auf keinen Fall auf eigene Faust einen Entzug machen. Also da wäre mein Tipp, sich einfach beraten zu lassen oder zum Arzt zu gehen.
Und wir haben jetzt gerade eben gesagt, deine Suchtverlagerung war jetzt der Zucker. Ja. Da bist du jetzt auch wieder drüber weg. Hast du noch irgendwie andere, ich weiß nicht, Ersatzsüchte, wo du sagst, oh, das brauche ich aber trotzdem jetzt täglich und darauf will ich mich auch, also darauf will ich gar nicht verzichten?
Also ein so ein kritischer Punkt sind auf jeden Fall die sozialen Medien.
Ach was,
also,
okay.
Handysüchtig ist ja fast jeder inzwischen.
Ja, das stimmt. Da nehme ich mich auch nicht raus.
Und soziale Medien sind also eine ganz große Gefahr. Da kann man sich ja Stunden um Stunden aufhalten und merkt es gar nicht. Und das liegt alles eben daran, dass diese Dinge auf den Dopaminstoffwechsel sich auswirken. Also jedes Like und jeder Klick, die verursachen einen kleinen Dopamin-Kick im Gehirn. Mhm. Und deshalb wollen wir das immer wieder machen. Also da hilft eigentlich nur, sich das bewusst zu machen und das zu dosieren. Mm. Und was auch noch so eine Leidenschaft von mir ist, sind Pistazien. Also es ist wirklich...
Oh, gesalzen oder ungesalzen?
Ja, gesalzen leider.
Die machen also, auch süchtig.
Ungesalzen wären gesünder, aber da muss ich sagen, die schmecken einfach langweilig. Ja,
ja, aber irgendwann ist es auch immer gut. Also irgendwann, also wenn du jetzt schon auf Zucker verzichtest...
Ja,
ne,
habe
also
ich mir dann auch gedacht.
Da kannst du dir auch mal was gönnen jetzt.
Absolut,
wir
ja.
Wir kommen zu unserer nächsten Kategorie. Wissenschaften. Ich werde dir, ich habe jetzt einfach mal entschieden, Fragen stellen zum Thema Alkohol und will einfach mal wissen, ob das jetzt wahr ist oder absoluter Unsinn, den ich hier frage. Und zwar,
ich bin gespannt.
Pass auf, die erste wäre, hilft Alkohol beim Einschlafen? Was glaubst du, richtig oder falsch?
Das ist eine schwierige Frage, weil da könnte man sowohl ja als auch nein drauf antworten.
Mhm.
Also man denkt immer, Alkohol hilft beim Einschlafen. Aber meistens hilft der Alkohol ja eigentlich nur, einen ins Koma zu befördern. Das ist ja kein gesunder Schlaf, was man dann da hat. Und führt vielleicht dazu, einzuschlafen, also sprich ins Koma zu fallen, aber auch dazu, später wieder aufzuwachen, wenn nämlich der Alkoholpegel langsam nachlässt. Ne? Mhm. Und das Gehirn merkt am Huch, da ist ja nichts mehr da. Ich glaube, ich brauche mal Nachschub. Ja,
ja, ich kenne das auch von mir. Wenn ich irgendwie Alkohol getrunken habe, dann schläfst du natürlich schnell ein, aber du hast total den unruhigen Schlaf und du wachst morgens irgendwie auch völlig verschallert auf
und
weißt irgendwie so gar nicht so richtig. Also du bist auf jeden Fall nicht erholt. Und tatsächlich ist es auch nicht richtig. Alkohol erhöht zwar die Bettschwere, wie du auch sagst, ist aber trotzdem nicht als Schlafmittel geeignet, weil unter anderem die Schlafqualität deutlich schlechter wird.
Ja, genau.
Genau. Dann... zweite Frage, Rotwein schützt das Herz, ja oder nein?
Also ich würde mal direkt sagen, nein, das ist eine der typischen Legenden, die Weintrinker in die Welt setzen, das, um sich zu rechtfertigen, dass sie jeden Abend ihren Rotwein brauchen.
Wie mein Dad ab und zu mal.
Ja, also ich weiß es jetzt nicht genau, es kann sein, dass Rotwein irgendeinen Stoff enthält, ich weiß nicht, ob das Tannine sind oder irgendwas, was vom Barrique kommt oder ich habe keine Ahnung. Die fürs Herz vielleicht gut sind, aber der Alkohol ist es ganz sicher nicht.
Genau. Es ist eine falsche Aussage. Rotwein schützt natürlich nicht das Herz. Es hat die schützende Wirkung durch die darin enthaltenen Flavonoide.
Flavonoide, genau.
Und 1 bis 2 Gläser pro Tag sind zwar unschädlich, aber eine lebensverlängernde Wirkung ist bisher nicht nachgewiesen. So. Und außerdem, natürlich klar, warnen Experten auch vor dem Gewöhnungseffekt und der Gefahr, hier natürlich auch abhängig zu werden.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Ja, dann haben wir nochmal einen Mythos. Macht es schneller betrunken, mit einem Strohhalm zu trinken? Das kenne ich noch von damals. Nimm einen Strohhalm, dann wirst du schneller betrunken.
Genau, dann musst du nicht so viel Bier trinken. Dann knallt es schneller.
Ja, ja, genau, richtig.
Das war so eine Party. Also ich glaube ehrlich gesagt, das stimmt.
Ja.
Ich weiß zwar nicht warum, vielleicht weil man das länger im Mund hat, ich habe keine Ahnung. Oder wegen,
ja, schon ganz, es ist schon
oder
ziemlich
am
richtig.
Sauerstoff, ich weiß es nicht genau.
Es ist tatsächlich so, dass beim Trinken mit dem Strohhalm umspült der Alkohol länger die Mundschleimhaut. Das, was du sagst, es ist dann länger im Mund und dadurch muss der Alkohol nicht durch die Leber, wo er ja teilweise wieder abgebaut wird. Das gilt allerdings auch nur bei hochprozentigen Getränken. Also jetzt kein Vino mit Strohhalm trinken.
Also mit dem Bier stimmt es gar nicht. Haben wir umsonst das Bier mit dem Strohhalm uns reingezwungen.
Was man früher alles gemacht hat, ne?
Schlimm,
unglaublich.
Ja. Dass wir das überlebt haben überhaupt. Das, Wahnsinn.
Dass wir hier sitzen, Andrea.
Ja, genau.
Genau, und die nächste Kategorie wäre Gesundheitskaraoke. Ich nenne jetzt mal einen Begriff und du versuchst das einfach mal zu erklären. Das wird schwierig, aber vielleicht weißt du es ja. Und zwar ist es, was ist das, oh Gott, ich kann es kaum selber, Korsakow-Syndrom.
Das Korsakow-Syndrom.
Genau.
Ja, das ist mir in der Tat ein Begriff.
Mhm.
Und zwar das sind die Auswirkungen, die Spätfolgen, die massiver Alkoholkonsum bei schweren alkoholabhängigen Menschen im Gehirn hinterlässt.
Mhm.
Also ich würde mal sagen, komplette Löschung, Alkoholdemenz, also da habe ich auch sogar was dazu geschrieben.
Ah.
Das ist, wenn im Oberstübchen eine Atombombe gezündet wird. Ne? Da geht einfach
alles
gar
kaputt.
Nichts mehr. Ist alles kaputt.
Ja, besser hätte ich das nicht beschreiben können. Es ist tatsächlich eine Form der Amnesie, also der Gedächtnisstörung, wie du schon erklärst, die durch langzeitigen Alkoholkonsum einfach auftreten kann.
Ja.
Ja, wieder was gelernt, ihr Lieben. Kommen wir zu unserer letzten Kategorie und dann sind wir auch schon durch für heute. Und zwar ist das die Yes We Can Kategorie. Und ich habe mir natürlich, klar, lieber Andrea, bin ich natürlich schon fleißig gewesen und habe mir einen Titel ausgedacht für die heutige Folge. Und zwar, was hältst du von ein Hoch aufs Nüchternsein?
Sehr gut, finde ich toll.
Ne, weil das nüchtern ist ja auch das neue Cool, wie wir auch zu Beginn mit unserer These schon aufgestellt haben.
Gut.
Und ich finde, das rundet das Ganze hier ab.
Ja.
Weil Alkohol kann man ja jeden Tag aufs Neue und auf das Leben ja natürlich anstoßen und in vollen Zügen genießen. Aber die Kontrolle ist natürlich entscheidend dann am Ende.
Auf jeden Fall. Also es geht ja nicht darum, ein Glas Wein noch zu verbieten oder ich finde sogar ab und zu mal ein kleiner Rausch ist nichts dagegen zu sagen. Seit der Antike, seit Urzeiten berauschen sich die Menschen, aber halt ab und zu selten als Ausnahme und nicht jeden Tag. Das finde ich halt ganz wichtig. Ne?
Ja, vielen, vielen Dank, Andrea, dass du heute mein Gast warst und deine Geschichte mitgeteilt hast.
Dankeschön, danke auch.
Das hat mich sehr, sehr gefreut. Und für alle Zuhörer da draußen, auch wenn Alkoholkonsum in Maßen natürlich ebenfalls völlig okay ist, wer allerdings natürlich Sorge hat, die Kontrolle über seinen Konsum zu verlieren, der sollte sich an Freunde oder Familie anvertrauen oder im besten Fall natürlich professionelle Hilfe suchen oder gerne auch an die Barmer direkt wenden. Wer mehr Tipps für das rund um das Thema Alkoholkonsum wissen möchte, der dürft ihr natürlich online bei uns auf www.barmer.de/sucht vorbeischauen und sich hier natürlich über das Thema Alkohol schlau machen. Ich freue mich sehr, dass Andrea heute mein Gast war und wir hören uns zum nächsten Gesundheitstalk mit Obamacare. Macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.